Ich nehme einfach das. Bin ich ein bisschen näher bei euch. Funktioniert das? Sehr gut. Kann ich hier mein Wasser abstellen? Ich hoffe, es hält. Okay. Ich brauche nur noch meinen Klicker. Wo ist der hin? Ah. Hast du die ganze Zeit drauf aufgepasst? Danke. So, liebe Leute, wer von euch weiß, welches Land das ist? Hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich hier vorne stehe. Wer von euch gut aufgepasst hat, vor ein paar Wochen, kommt da vielleicht drauf? Ah, okay. Einige. Das heißt, einige sind da gewesen vor ein paar Wochen. Als ich davon erzählt habe, dass ich mich aufmache nach Madagaskar für ein paar Wochen, seitdem ich zurück bin, fragen mich ständig Leute, ja, wie war es denn da? Erzählst du irgendwann mal davon? Gibst du uns irgendwann mal einen kleinen Bericht? Und ich glaube, das wäre ein bisschen zu lang für so einen normalen freien Teil gewesen und ich musste selber erst mal sacken lassen, was da so alles passiert ist. Und dann dachte ich, ich verwurste das heute mal so ein bisschen mit meiner Predigt. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, weil mir in Madagaskar so eine Überschrift irgendwie klar geworden ist zu einem bestimmten Thema. Die hat mich da so ein bisschen begleitet, vor allem im Nachhinein, vor allem nach dieser Reise. Und das ist heute auch mein Predigtthema, das verrate ich euch dann gleich. Und ich fange mal an, euch ein bisschen aus Madagaskar zu erzählen und auch ein bisschen euch zu erzählen, was da passiert ist. Also jetzt kommt erst so ein kleiner persönlicher Teil. Ich hoffe, das ist okay für die Aufnahme von der Predigt. Wenn sich das irgendjemand anhört, dann ja, kriegt er halt ein paar persönliche Infos über jemanden, den er vielleicht nicht kennt, macht aber nichts. Und danach versuche ich überzuleiten in meine Predigt. Okay? Ich versuche das auch nicht so lang zu machen, versprochen. Also das ist Madagaskar, das ist jetzt eine von den sehr, sehr guten Gegenden. In den meisten Gegenden sieht es nicht so gut aus. Aber das ist so ungefähr, wie es da aussieht in der Stadt. Es ist also relativ trocken, staubig. Ich habe nicht allzu viele Bilder mitgebracht, weil es ist ja immer noch eine Predigt und ich wollte euch damit nicht überschütten. Ich hätte dann auch nicht genau gewusst, welche ich auswählen soll. Deshalb nur so ein paar Eindrücke. Ich hatte vor ein paar Wochen berichtet, dass ich da hingehe für so eine Art Missionseinsatz. Also das war jetzt so ganz privat. Ich habe vor 3 Jahren mal jemanden kennengelernt aus Madagaskar bei einem Missionseinsatz in Ägypten. Da war ich 2 Monate. Und da habe ich jemanden kennengelernt, Jenny heißt sie, und sie hat mir damals gesagt, sie kommt aus Madagaskar und macht dort auch Gemeinde- und Missionsarbeit. Also sie ist da aufgewachsen. Und dann dachte ich, oh, das ist ja spannend. Irgendwann werde ich dich da vielleicht mal besuchen, weil da würde ich gerne mal hin und gucken, wie Gemeinde- und Missionsarbeit aussieht. Und dieses Versprechen habe ich jetzt wahrgemacht, nachdem wir 3 Jahre fast nicht miteinander geredet haben. Und ich habe gesagt, hey, ich komme nach Madagaskar, kann ich? Und es hat sich herausgestellt, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Das habe ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt, wo es dort richtig viel zu tun gab und sie ein bisschen mit einem Burnout zu kämpfen hatte und gesagt hat, boah, hier gibt es so viel zu tun in Gemeinde und Mission, das wäre super, wenn du jetzt kommst. Und dann sind viele komische Dinge passiert, für mich komische Dinge, weil ich hatte viel auf dem Herzen, als ich losgeflogen bin. Diejenigen, die mich besser kennen, wissen ein paar Dinge davon. Für mich hat sich immer wieder die Frage gestellt, wie geht es in der Zukunft weiter? Bleibe ich in Detmold? Gehe ich irgendwann in die Mission oder in vollzeitlichen Gemeindedienst, was eigentlich so mein längerfristiges Ziel ist? Und im Moment mache ich das ja nicht. Und ich bin mit vielen Sorgen losgeflogen und dachte, ich fliege dahin, um mir Zeit fürs Gebet zu nehmen, mal Zeit nur für Gott zu nehmen. Und dann kann ich das vielleicht so langsam verarbeiten. Und vielleicht kriege ich darauf Antworten, auf die Sachen, die mich jetzt beschäftigen. Und da bin ich losgeflogen und dann kam alles ein bisschen anders, als ich dachte. Letztendlich habe ich gar nicht so viel mich damit beschäftigt, was meine Fragestellungen hier zu Hause waren. Das hat sich dann aber vieles von alleine erledigt. Ich war erst eine Weile in Südafrika unterwegs und dann, einfach nur, weil der Flug da sowieso immer stoppt, dann dachte ich, gucke ich mir das mal an. Da war ich aber allein und da habe ich schon viel für mich gebetet und viel für mich so durchdacht und habe gemerkt, ich muss ein paar Sachen in meinem Leben einfach loslassen. Ein paar Wünsche, die ich habe, muss ich, glaube ich, aufgeben. Ich glaube, das zeigt mir Gott und das hat schon so zu Beginn der Reise irgendwie angefangen. Dann bin ich nach Madagaskar geflogen und es war schon so ein seltsamer Flug. Das war ein relativ großes Flugzeug mit Madagaskar Airlines, saßen aber nur genau 8 Leute drin. Da dachte ich schon, oh, entweder spricht das jetzt nicht für die Airline und ich habe vielleicht den falschen Flug gebucht oder ist gerade keine Zeit oder was, wo man nach Madagaskar fliegt, keine Ahnung. Es war ein großes Flugzeug, ne? Also ich denke mal, die rechnen ja dann mit mehr Leuten. Und es waren nur so die ersten 4 Reihen belegt. Das war ganz lustig, so jeder hatte so seine persönliche Stewardess im Prinzip. Und ich habe zu Beginn des Flugs gebetet, dass Gott mir bestimmte Türen aufmacht, auf die ich so sehr gehofft habe. Oder dass Gott mir irgendwas anderes zeigt. Und ich musste auf einmal, während dieses, für den Rest des Fluges, musste ich so anfangen zu weinen, das ist mir noch nie passiert in einem Flugzeug und ich bin eigentlich auch nicht so nah am Wasser gebaut. Und es hat den ganzen Flug nicht aufgehört. Ich dachte, oh meine Güte, was denken denn die anderen 7? Deren Blicke natürlich alle auf mich gerichtet waren, weil wir saßen ja alle vorne, wie so eine kleine Familie. Und die Stewardess hat mir ständig Wasser gebracht und Kekse und so. Und ich dachte, was ist denn los? Ich wusste überhaupt nicht, was mich in Madagaskar erwartet. Wirklich überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwie gemerkt, oh, Gott arbeitet gerade richtig krass an mir. Und dann ist noch was ganz Komisches passiert auf diesem Flug. Wir sind dann gelandet. Und während des Taxis, also wo das Flugzeug dann zum Flughafengebäude rollt, da fingen die an, im Flugzeug Lobpreismusik zu spielen. Und ich habe mir das nicht eingebildet, Leute, wirklich nicht. Die haben da Lobpreismusik gespielt. Da kam Oh Happy Day und dann kam ein Hillsong-Lied. Und da dachte ich, was ist das denn für eine Airline? Und ich habe Jenny hinterher gefragt, Madagaskar Air, ist das irgendwie christliche Airline oder so? Sie war total perplex, dass die da Worship-Musik spielen. Hat sie noch nie erlebt. Auch noch nie, dass nur 8 Leute im Flugzeug saßen. Und sie meinte, das muss irgendwie ein christlicher Pilot oder sowas gewesen sein. Vielleicht war das aber auch einfach nur für mich. Keine Ahnung. Und die komischen Dinge gingen so weiter. Es hat sich herausgestellt, ich bin echt davon überzeugt, dass Gott mich dahin geschickt hat. Weil ich hatte eigentlich schon einen anderen Missionstrip fast geplant. Und dann habe ich geträumt, dass ich in Madagaskar wäre. Und irgendwie hat mich dieser Traum nicht mehr losgelassen und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Da wolltest du eh immer mal hin. Jetzt wäre die Gelegenheit, dort könntest du Mission machen. Wäre eigentlich viel besser als das andere, was du im Kopf hattest. Und dann bin ich dahin und als Jenny gefragt hat, wie kommst du denn jetzt auf Madagaskar nach 3 Jahren, habe ich nur gesagt, ja, ich wollte ein bisschen raus, ich wollte mir Zeit für Gebet nehmen, mit Mission, da musste ich irgendwie an dich denken und an die Arbeit, die du in Madagaskar machst. Ich wollte ihr nicht sagen, ja, ich habe davon geträumt, weil das kommt vielleicht ein bisschen komisch an. Vor allem, wenn ein Junge das zu einem Mädchen sagt, das er 3 Jahre nicht gesehen hat und dann gesagt, Gott hat mir gezeigt, ich soll da hinkommen. Dann dachte ich, ich sage das mal lieber nicht. Hinterher hat sich herausgestellt, dass Jenny sich zu Hause irgendwie sicher war, dass ich einen Traum gehabt hätte darüber. Und sie hat mir gesagt, Mann, hast du mir gesagt, warum du kommen willst? Da war ich so fest davon überzeugt, dass du einen Traum hattest. Komisch, dass ich mich da so geirrt habe. Und da muss ich sagen, hast du gar nicht. Ich habe tatsächlich davon geträumt. Und als wir so die Zeit dort geplant hatten, als ich noch hier war, haben wir das eigentlich so ein bisschen zu dritt geplant. Wir wollten noch einen guten Freund dabei haben, also vor allem ein guter Freund von Jenny, der Englisch spricht. In Madagaskar spricht übrigens keiner Englisch, also da brauchst du gar nicht erst versuchen, da kommst du nicht weiter mit. Aber er ist ursprünglich Engländer, spricht auch Englisch, und da haben wir gedacht, also Jenny auch, weil sie schon viel in der Mission war, dann dachten wir, wir gehen so ein bisschen zu dritt. Er hatte auch ein bisschen mehr Zeit und wollte mich eigentlich so ein bisschen rumführen, dass ich auch ein paar andere Dinge von der Insel sehe und so weiter. Und wir haben das so über Skype alles zu dritt abgesprochen und zu dritt geplant. Dann hat sich noch herausgestellt, dass Missionare aus England kurz zurück in die Heimat müssen und deren Haus leer ist und die suchen jemanden, der das Haus hütet. Dann dachten wir zu dritt, oh ja, super, wir ziehen da ein. Dann können wir von da aus, weil es auch viel näher an der Gemeinde ist, von da aus richtig gut Missionsarbeit machen. Und dann hatten wir das alles so zu dritt anvisiert. Und alles abgesprochen und ich bin losgeflogen und war erstmal in Südafrika. Und Michael, so heißt dieser junge Mann, unser Freund, als ich in Südafrika war, einen Tag bevor ich losfliegen sollte nach Madagaskar, ist Michael gestorben mit 25 Jahren. Völlig unerwartet. Und ich habe die Nachricht gekriegt und wir dachten alle, was machen wir denn jetzt? Was passiert hier? Einen Tag bevor ich losfliege, meine Zeit in Madagaskar hat angefangen mit der Beerdigung. Der erste Tag, als ich in Madagaskar ankam, war seine Beerdigung und wir dachten nur, was passiert hier und was machen wir jetzt? Wir haben das alles zu dritt geplant und wie geht es weiter? Und es sind so viele Sachen passiert, ich kann das nicht alles erzählen, Aber wir saßen dann abends nach der Beerdigung zusammen mit den engsten Freunden und der engsten Familie, Leuten aus der Gemeinde, und die haben sich alle Geschichten über Michael erzählt aus der Vergangenheit. Und dann sagten die alle zu mir: Es ist so ein Segen, dass du jetzt da bist, weil du bist ein bisschen wie Michael. Ich wusste, dass wir uns sehr ähnlich sind. Und dann meinten die: Es ist ein bisschen so, als ob er jetzt hier mit uns sitzen würde, und wir sind so froh, dass du da bist, weil Jenny sonst alleine dieses Haus hätte hüten müssen. Und Gott hat dich geschickt, davon sind wir fest überzeugt, hat die Familie zu mir gesagt. Und es sind noch viel mehr solche krassen Dinge passiert, wo ich dachte, wow, irgendwie will Gott mich anscheinend hier haben. Und von dem Flug habe ich euch eben erzählt. Als ich ankam in Madagaskar, kam ich aus dem Flughafen raus. Ich mache mal ein bisschen weiter hier. Das sind einfach ein paar Bilder, wie es da halt so aussieht. Also das ist, wer jetzt denkt, ah ja, Regenwald und Strand, das ist nur ein ganz winziger Teil von Madagaskar. Das meiste sieht so aus. Und da war ich auch in der Hauptstadt, also im Staub und im Dreck. Ich kam aus dem Flughafen raus, da war nur ein riesen Taxifeld. Es war alles staubig, laut, du kannst kaum atmen vor Abgasen. Ich konnte mit keinem Menschen reden. Überall lagen arme Leute auf dem Boden rum. Und ich wollte nie in die Mission, in so ein afrikanisches oder dritte Weltland, weil ich immer dachte, das ist einfach nichts für mich. Und da gibt es Leute, die haben eine Berufung dafür, aber ich nicht. Und in dem Moment, als ich aus dem Flughafen rauskam, und ich musste auch erstmal eine Stunde mit dem Taxi zu Jennys Familie fahren, also ich habe von denen noch gar niemand gesehen, ich war da noch ganz alleine. In dem Moment, als ich aus dem Flughafen rauskam, dachte ich, oh Mist, ich glaube, das ist mein Land hier. Oder ich glaube, Gott macht hier gerade was ganz Krasses. Und ich weiß bis jetzt nicht genau, was es ist. Ich denke, es ist vielleicht ein Berufungserlebnis. Ich hoffe auch so ein bisschen. Und ich erzähle euch das jetzt auch bewusst so ausführlich, weil ich mir auch wünsche, dass ihr dafür mitbetet, wenn es wirklich ein Berufungserlebnis ist. Haltet ihr es mir es bitte nicht vor, falls ich am Ende doch nicht gehe, falls ich rausfinde, Gott hat die Zeit für was Wertvolles gebraucht, aber es ist doch nicht meine zukünftige Heimat. Ich weiß es noch nicht, deswegen bin ich vorsichtig mit dem, was ich sage, aber es sind so viele Dinge dort passiert, die ich so als Wegweisung Gottes deute. Und seit ich wieder da bin, geht es für mich immer stärker in diese Richtung. Ich werde wahrscheinlich im Dezember wieder hinfliegen, und wir, auch Jennys ganze Familie und die Gemeinde dort und Missionare dort, die ich kennengelernt habe, wir beten gerade darüber, ob das dran ist. Ich hätte dort schon zwei volle Stellen als Missionar. Ich könnte mir eine von beiden aussuchen. Das sollte mich aber jetzt nicht beeinflussen in der Entscheidung. Nur sage ich nur schon mal, also die Türen sind offen. Und für mich ist das die Überlegung. Ja, ich will euch natürlich ein paar Leute zeigen, mit denen ich unterwegs war. Das ist so ja, ein Teil des Freundeskreises, den ich jetzt dort habe. Jenny ist das Mädchen neben mir, die ich also vorher schon kannte. Und da habe ich viel Zeit verbracht. Das ist das Zentrum von Jugend mit einer Mission. Das ist deren kleiner Versammlungssaal unten. Der junge Mann in dieser blauen Jacke, der auf dem Klappstuhl sitzt, ganz vorne, das ist ein amerikanischer Missionar, mit dem ich ganz viel zusammen unterwegs war. Und ja, das sollen so ein paar Impressionen sein. Was mir in dieser Zeit so ein bisschen zur Überschrift geworden ist, gerade jetzt im Nachhinein, und jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Predigt, die nicht viel länger gehen wird, hoffentlich, als meine Geschichte jetzt über Madagaskar. Das Thema Gott die Ehre geben ist mir so bewusst geworden in der Zeit. Weil gerade jetzt, wo ich mich frage, wo geht denn mein Weg weiter, und bestimmt kennt ihr so Situationen, wo ihr Gott fragt, ja Gott, wo willst du mich denn haben? Wo soll ich denn hin? Und wo man fragt, Gott, was hast du denn für mich als Nächstes? Was sind deine Pläne für mein Leben? Wo willst du meinen Weg weiterführen? Wie willst du mich leiten? Und ich habe mir ständig diese Fragen gestellt, ganz besonders da natürlich und jetzt gerade im Nachhinein. Und ich habe ständig gefragt, Gott, wo geht mein Weg weiter? Was hast du für mich? Wie sind deine Pläne für mein Leben? Und irgendwann eines Morgens bei meiner stillen Zeit habe ich ein paar Verse gelesen und dachte, Moment mal, es geht eigentlich in unserem Leben als Christ gar nicht so sehr darum, was Gott für uns hat und was er für unser Leben bereithält und wie er uns führen will, sondern eigentlich geht es in jeder Minute deines Lebens, auch in den ganzen Minuten, wo du noch nicht weißt, wo es weitergeht, eigentlich darum zu fragen, Gott, was ehrt dich denn gerade am meisten? Und irgendwie, ich weiß nicht, ob du den Gedanken nachvollziehen kannst heute Morgen, aber das wurde mir eines Morgens bei der stillen Zeit so auf einen Schlag bewusst. Es geht überhaupt nicht darum, Gott die ganze Zeit zu fragen, was hast du für mich und wo geht es für mich weiter, sondern Gott jeden Tag zu fragen, Gott, wie kann ich jetzt gerade so leben, dass es dich am meisten ehrt? dass es dir die meiste Ehre gibt. Das ist das Predigtthema heute. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, was bedeutet für dich eigentlich der Begriff Ehre? Denk mal da ein bisschen drüber nach. Du musst es nicht laut sagen hier, aber das Wort Ehre, was heißt das denn für dich? Ich gebe dir mal eine Minute drüber nachzudenken oder eine halbe Minute. Okay, halbe Minute ist um. Was bedeutet für dich der Begriff Ehre? Ist euch mal aufgefallen, worüber wir heute gesungen haben? Ist euch aufgefallen, welchen Vers Viktor zu Beginn gelesen hat? Ist euch aufgefallen, worum es in der Kindergeschichte ging? Das hat sogar, obwohl das nicht abgesprochen war, super gut ineinander gegriffen. Es ging so viel bei den ganzen Liedern darum, Gott als König zu sehen und anzubeten und Gott zu ehren mit unserem Leben. Ich weiß nicht, wie du die Lieder gerade gesungen hast, ob du mitgesungen hast und ob dir aufgefallen ist, was wir gesungen haben. Aber es geht darum, Gott zu ehren. Und es ist ein schwieriger Begriff, weil oft habe ich auch so im Hinterkopf dann immer dieses Bild, ja, Gott ehren, also wir tun irgendwie was für jemand anders, wir verehren einen König und klar sollen wir das tun mit Gott und so. Und ganz oft wird mir das bewusst im Gespräch mit Leuten, die keine Christen sind, dass das für die total befremdlich ist. Weil wir leben nicht so in einer Kultur der Ehre hier bei uns. Wir haben ja keinen König mehr und es geht eigentlich hier bei uns in unserer Welt mehr darum, ah, was ist für mich gut und was ehrt mich irgendwie oder was bringt mich weiter im Leben. Wir haben keine Kultur der Ehre und Nicht-Christen finden das meistens auch ganz befremdlich, ja, wie es geht darum, Gott zu ehren mit deinem Leben. Was hast du denn davon? Ist immer so ein bisschen die Frage. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit meinem Bruder, der kein Christ ist, der dann gefragt hat, ja, Gott, der ist doch so groß und mächtig, wieso braucht Gott das denn, dass du ihn ehrst? Ist der so egoistisch oder hat Gott so ein kleines Ego, dass er das braucht, dass wir ihn ehren und den ganzen Tag anbeten und verehren und unser ganzes Leben darauf ausrichten? Ja, das Wichtigste ist, dass wir ihn ehren und Hauptsache Gott steht im Mittelpunkt und Hauptsache wir ehren ihn. Für Nichtchristen ist das befremdlich, ja, und die wollen das auch gar nicht. Warum soll ich irgendeinen Gott ehren und meine ganze Kraft da reinstecken? Und warum hat ein Gott das denn überhaupt nötig? Und du kennst wahrscheinlich die Antwort, wenn du mit Gott unterwegs bist. Gott hat das nicht nötig. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihm eine Ehre geben, weil es sein Ego stärkt oder weil er dadurch größer wird. Gott wird kein bisschen größer dadurch, dass wir ihn ehren. Und der Gedanke mit der Ehre ist so ein bisschen schwierig. Wir singen davon, wir beten das immer wieder, vorm Gottesdienst, wenn wir hier beten, und ich bin ja meistens dabei, meistens habe ich hier irgendeinen Dienst. So oft fällt dieser Satz, Jesus, wir wollen dich in unsere Mitte stellen, wir wollen dich anbeten, der ganze Gottesdienst soll dir zur Ehre geschehen. Und ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht genau, was das eigentlich heißt, was es eigentlich bedeutet, Gott zu ehren. Und ich glaube, wir haben oft dieses Bild des Verehrens im Kopf, was auch nicht falsch ist, denn wir sollen Gott auch verehren. Aber Ehre hat ein bisschen eine andere Bedeutung, glaube ich. Und lasst mich das mal ein bisschen aufschlüsseln. Ich lese mal den ersten Vers aus Römer 13, Vers 7. Da heißt es, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ihr kennt dieses Sprichwort, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Also Ehre kriegt nicht nur jeder, sondern Ehre ist für jemand Bestimmten vorgesehen. Ja? Ehre ist für jemand Bestimmten vorgesehen. Und Ehre, das Wort, was hier steht, das hat eigentlich eine ganz bestimmte Bedeutung. Wir werden gleich noch viele Stellen aus dem Alten Testament lesen, wo genau das vorkommt. Die Ehre Gott gegenüber, also von Gott ist hier ja die Rede, Gott sollen wir ehren, also Ehre geben wir dem, dem die Ehre gebührt, dem Zöllner gebührt der Zoll, ja, und unserer Regierung gebührt unser Gehorsam und dass wir uns an Gesetze halten und so weiter und so fort. Ehre gebührt Gott und im Alten Testament, das hebräische Wort für diese Ehre, das ist Kavod und das bedeutet so viel wie Gewichtigkeit oder Wertschätzung. Merkt ihr, Wertschätzung ist irgendwie so ein bisschen was anderes als Verehren. Das kann damit drinstecken. Ne? Eine Person, die du wertschätzt, verehrst du vielleicht auch. Aber Wertschätzung, und wenn ihr jetzt mal dieses Wort betrachtet oder auch Gewichtigkeit, also welche Worte da drinstecken, Wertschätzung, ein Wert. Ja? Für einen Wert zahle ich immer einen Preis. Ein Wert, etwas hat einen bestimmten Wert. Ja? Und für, wenn etwas einen Wert hat, musst du dafür immer einen bestimmten Preis bezahlen. Ja? Und dieser Wert, dieser bestimmte Wert, zeigt auch, was du bereit bist zu zahlen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja Moment mal, aber in Bezug auf Gott ist das doch kostenlos. Und es stimmt auch. Gott gibt uns das umsonst, diesen Wert. Ja? Also diesen Wert, den wir in Christus haben, die Erlösung durch Christus. Diesen Wert gibt Gott uns umsonst, ja. Aber wir zahlen dafür trotzdem einen Preis, sage ich euch. Nachfolge hat seinen Preis und ihr müsst euch immer im Leben als Christ überlegen, okay, es hat einen Wert, was bin ich bereit dafür zu zahlen? Es ist immer ganz, ganz spannend, wenn man hier vorne sitzt von Anfang an des Gottesdienstes. Hier saß ich ja vorhin in der, beim Musikteam und dann sieht man immer so die Leute, die zu spät kommen, ne? Also man sieht immer so der ganze Haufen, der so nach und nach eintrudelt während des ersten Liedes. Ich muss jetzt zu eurer Verteidigung gestehen, dass wir heute ein bisschen zu früh angefangen haben. Aber trotzdem, es ist ja jeden Sonntag so und ihr wisst das, ich darf das sagen, weil ich mir da selbst an den eigenen Kragen fassen muss. Jetzt habe ich den großen Vorteil, dass ich fast immer sonntags irgendeinen Dienst hier mache und dass ihr natürlich nie seht, dass ich zu spät komme. Ich bin ja immer da, wenn ihr kommt schon. Aber fragt mal meine Worship-Teams morgens um 9, ob ich da immer pünktlich komme. Ja, das sehen halt nur 5, 6 Leute dann, aber Pünktlichkeit ist nicht meine Stärke und da muss ich an mir arbeiten. Ja? Also wenn Pünktlichkeit wirklich eine deutsche Tugend ist, dann habe ich mir schon oft gedacht, dann bin ich im falschen Land geboren worden. Und ich habe damit auch meine Schwierigkeiten. Vor 2 Wochen war mal ein Gottesdienst, wo ich keinen Dienst hatte und prompt kam ich zu spät. Aber das zeigt irgendwie eine gewisse Art von Wertschätzung, oder? Also wenn ich euch jetzt sagen würde, wenn ihr nächsten Sonntag pünktlich kommt, kriegt ihr alle 100 Euro. Ich glaube, die Gemeinde wäre voll um Punkt 10 Uhr. Oder? Und das ist ein bestimmter Wert. Also wenn, ich will euch kein schlechtes Gewissen einreden, aber ich finde das ein gutes Beispiel. Wenn etwas einen bestimmten Wert für euch hat, dann müsst ihr euch fragen, was bin ich denn bereit dafür zu zahlen? Bin ich bereit, rechtzeitig hier zu sein? Bin ich bereit, meine Dienste und Gaben einzubringen? Und das ist diese Wortbedeutung. Wertschätzung. Gewichtigkeit. Einen Preis zahlen für einen bestimmten Wert. Ich habe jetzt diesen Satz immer über meine Punkte gestellt und ich will mit euch jetzt 4 Punkte so mit verschiedenen Bibelstellen hier rausarbeiten. Ich erhebe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit über das Thema Ehre Gottes, könnte man eine ganze Predigtreihe machen. Aber so ein paar Punkte sind mir bewusst geworden, ganz praktische Dinge für mein persönliches Leben. Die möchte ich gerne mit euch teilen anhand einiger Bibelverse. Und ich habe immer diesen Satz, in deinem Leben mit Jesus. Ja, es soll hier um was ganz Praktisches gehen. In deinem Leben mit Jesus. Erstens, solltest du immer fragen, Herr, was ehrt dich am meisten? Das ist dieser Satz, der immer wieder durch meinen Kopf geht, seit ich in Madagaskar war. Seit ich so viele Fragen gestellt habe, was Gott für mich vorgesehen hat und wo er mich weiterführen möchte und was er mir geben will. Und irgendwann dachte ich, wenn du jeden Moment einfach nur so lebst, dass er Gott am meisten ehrt, dann beantworten sich diese Fragen von alleine. Wenn du immer fragst, Herr, jetzt gerade in diesem Moment, was ehrt dich am meisten? Womit kann ich dir jetzt am besten dienen? Das können ganz banale Sachen sein, welches Auto kaufe ich? Das ist wahrscheinlich Gott prinzipiell erstmal egal. Aber vielleicht hast du Dinge in deinem Herzen, ja, die dir irgendwie zu wichtig sind oder du solltest vielleicht weiser mit manchen Entscheidungen umgehen. Da kannst du fragen, Gott, welche Entscheidung ehrt dich jetzt am meisten? Was ehrt dich am allermeisten? Ich möchte mit euch 2 Bibelstellen lesen. Einmal Sprüche 3, Vers 9. Hier heißt es, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Ja, hier geht es jetzt schon wieder um Geld, aber ich will nicht nur über Geld sprechen heute, aber mir geht es vielmehr um das Wort Erstlinge. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Also nicht das, was du übrig hast, sondern du gibst Gott mal zuerst. Da gibt es noch eine ganz bekannte Stelle, die das super unterstreicht. 1. Mose 4, Verse 3 bis 5. Wer sehr bewandert ist in der Bibel, der weiß, welche Geschichte das ist. Hier geht es um Kain und Abel. 1. Mose 4, Verse 3 bis 5. Und Marco hat am Freitag in der Jugend ein Thema gehalten zum Thema Geben. Da kam auch die Geschichte mit Kain und Abel vor, musste ich auch daran denken. Bei mir soll es gar nicht so sehr an sich ums Thema Geben gehen. Aber diese Geschichte, die ist sehr eindrücklich. Ihr kennt die wahrscheinlich alle. Ich lese 1. Mose 4, 3 bis 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Früher, wenn ich die Geschichte gehört habe, da dachte ich immer, oh ja, das ist auch echt irgendwie unfair, ne? Oder das muss hart sein. Wenn du ein Opfer bringst, genauso wie dein Bruder eigentlich, und er wird dafür gelobt und du wirst nicht angeschaut. Und es klingt im ersten Moment so hart, ne, und so unfair. Und dann fragt man sich, warum schaut Gott von einem das Opfer an, wohlgefällig, und beim anderen nicht? Und es hat was mit der Herzenshaltung zu tun, wie du gibst oder was du Gott bringst. Ja, da bin ich sicher, und das lesen wir auch in der Geschichte. Und wenn ihr mal genau in den Text achtet, dann heißt es auch, dass Abel von den Erstlingen seiner Herde brachte. Bei Kain lesen wir das zumindest nicht, dass es die Erstlinge waren. Und ich habe ja gesagt, ich mache das heute ganz praktisch. Also, ich hole jetzt mal meinen Monatsgehalt hier raus. Nee, nicht wirklich, ich muss mal gucken, was da drin ist. Okay, ich nehme jetzt mal ein paar malagassische Scheine, weil deutsche Scheine habe ich nicht so viel. Okay, das ist das, was ich im Monat zur Verfügung habe. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr gebt euren Zehnten und vielleicht tut ihr das alles. Aber das könnt ihr mit verschiedenen Herzenshaltungen tun. Ihr könnt sagen, okay, was ist mein größter Schein hier? 500. Hört sich gut an, ne? 500. Mein Lieblingsschein mit der Walflosse drauf. So, Gott, das ist das Erste, das gebe ich dir. Das lege ich zur Seite. Das ist deins. Und dann schaue ich, was habe ich noch übrig? Was kann ich damit machen? So kann ich das machen. Oder ich habe hier mein Monatsgehalt und ich sage, okay, diesen Monat, ich muss die Schule von den Kindern bezahlen, ich muss meine Familie versorgen, ja, dachte sich Kain damals, ich muss was zu essen ranschaffen, ja, wir müssen überleben, dafür geht so und so viel drauf, ja, dann brauche ich noch ein bisschen Material, weil wir wollen ja weiter an unserem Haus bauen, das ist auch ziemlich teuer, dafür geht das hier drauf, dann, das Zelt hat auch ein Loch, denk mal damals, Zelt wahrscheinlich, ja. Hat ein Loch, muss sich ein neues Zelt kaufen oder reparieren lassen. Geht auch was drauf. Und dann, was hat Kain noch gedacht? Mein neues Auto braucht noch ein paar schicke Felgen. Ja, gab es damals auch schon. Dafür geht auch noch Geld drauf. Oh Gott, guck mal, ich habe noch was übrig. Hast du aber Glück gehabt. Ich kann dir noch was geben. Ich kann meinen Zehnten sogar erfüllen. Guck mal, das ist genau mein Zehnter her und den gebe ich jetzt dir. Was sagst du jetzt? Und ich glaube, das ist der Unterschied, wie wir leben können. Mit welcher Herzenshaltung tust du das? Ist es dir wirklich das wert oder tust du es nur, um dein Gewissen zu beruhigen? Und das ist diese Frage. Frag immer zuerst Gott, was ehrt dich denn am meisten gerade? Und nicht, was ist gut für mich und was bekomme ich dafür, dass ich Geld spende? Und wenn du die Frage gestellt hast, was ehrt dich am meisten, was ist das? Dann kommt natürlich die logische Konsequenz daraus, du solltest auch so leben, dass Gottes Ehre in deinem Leben sichtbar wird. Also zu wissen, was Gott jetzt am meisten ehrt, reicht natürlich nicht. Du musst es auch tun. Ja, das ist eine ganz logische Schlussfolgerung daraus. Lest mal mit mir Jesaja Kapitel 29. Jesaja Kapitel 29, Vers 13. Das ist eine Stelle, die mich ein bisschen traurig macht. Jesaja 29, Vers 13. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt. aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten, nur nach Menschen geboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen. Also das ist jetzt schon Vers 14. Mir geht es um den Vers 13, dass hier ein Volk ist, was Gott mit dem Mund ehrt, was genau die Gebote kennt und alles nach Vorschrift tut. Aber eigentlich ist dieses Volk fern von Gott. Nur nach Menschengeboten richten die sich. Nur aus Menschenfurcht tun sie das. Und sie tun nicht das, sie tun nicht das, was Gottes Ehre im Leben sichtbar macht, weil das ehrt Gott überhaupt nicht, wenn du aufgrund von anderen Menschen dich so verhältst, weil andere Menschen vielleicht dich dann so ansehen. Ja? Und weil du deinen Soll erfüllst und du tust das, was in der Bibel steht, aber wenn du es nur aus solchen Gründen tust, dann ehrt das Gott nicht wirklich. Und es wird Gottes Ehre in deinem Leben nicht wirklich sichtbar machen. Es wird höchstens Gesetze in deinem Leben sichtbar machen. Aber du solltest so leben, dass Gottes Ehre in deinem Leben sichtbar wird. Und was heißt nochmal Ehre? Wertschätzung. Ja? Klar ehrt es Gott auch, wenn wir seine Gebote halten. Also versteht mich bitte nicht falsch, das ist auch wichtig. Aber Wertschätzung wird in deinem Leben nur sichtbar, wenn du dem wirklich einen Wert beimisst. Wenn du die Gebote nur hältst, weil es ein Gesetz ist, das ist für mich keine Wertschätzung. Das ist vielleicht Furcht vor den Konsequenzen, ist aber keine Wertschätzung. Du solltest so leben, dass die Wertschätzung Gottes in deinem Leben sichtbar wird, dass es für dich einen persönlichen Wert hat. Da möchte ich gleich nochmal kurz auf Madagaskar zu sprechen kommen, weil ich manchmal ein bisschen den Eindruck habe, bitte seid mir nicht böse, aber manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, in Deutschland, die Christen in Deutschland, die sind ein bisschen so in einem Schlummermodus manchmal. Wir sprechen viel von Erweckung und was sich vielleicht irgendwo tut im Iran, wo alle möglichen Muslime auf einmal zum Glauben finden. Und wir sprechen viel von Erweckung, aber ich glaube, bei uns hier in unserem täglichen Christenleben, mich eingeschlossen, herrscht manchmal so ein bisschen so ein Schlummermodus. Wisst ihr, was das ist? Kennt ihr die Schlummertaste am Wecker oder am Handy? Ich benutze die sehr, sehr oft. Ich weiß genau, was das ist, Schlummermodus. Ja, man weiß eigentlich, was man machen soll, nämlich aufstehen und sein Tagwerk beginnen. Aber man drückt nochmal auf die Schlummertaste, weil man denkt, ah, noch nicht. Es ist ja noch nicht Zeit. Eigentlich habe ich ja noch 5 Minuten, bevor ich anfange, das zu tun, was ich tun sollte. Und man drückt immer wieder auf die Schlummertaste, weil ja eigentlich noch Zeit ist. Aber das ist irgendwie keine Wertschätzung, ne, wenn wir das mit Gott so machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, in vielen Dingen wissen wir eigentlich, dass wir losgehen könnten, dass wir was bewegen könnten, aber wir sind noch so ein bisschen im Schlummermodus, wir warten erstmal, warten erstmal ab. Und ich finde, die Familie in Madagaskar, bei der ich war, Jennys Familie, ich habe da noch mal ein Bild für euch von ihrer Familie, die sind eins der krassesten Zeugnisse für mich, was ich hier gehört habe. Die haben eine sehr schwierige Familiengeschichte hinter sich. Die sind alle keine Christen gewesen, alle nicht in christlichen Verhältnissen aufgewachsen. Jennys Mutter wurde als junges Mädchen zwangsverheiratet, das ist in Madagaskar teilweise immer noch so üblich, und es war eine ganz schlimme Ehe, und das ist auch gar nicht Jennys leiblicher Vater aus dieser Ehe, und es ist eine ziemlich kaputte Familiengeschichte eigentlich, zum Teil in der Vergangenheit. Und Jenny hat eine ganz schlimme Kindheit und auch eine richtig schlimme Teenagerzeit gehabt, sogar mit Selbstmordgedanken und vielem, was wirklich übel war für sie als Teenager. Und sie hat oft gefragt, warum habe ich so ein schlimmes Leben? Und hat sie nach etwas gesehen. Und dann kam sie zum Glauben mit 18, und ihr Leben hat sich auf einen Schlag umgekehrt, also wirklich radikal. Und sie hat ein gutes Studium gehabt, ihre Familie ist ganz gut situiert, hat super Berufsaussichten gehabt, eine richtig gute Karriere vor sich, war quasi schon fertig damit und hat gesagt, oh, nee, ich muss in die Mission. Ich gehe in die Mission. Ist zur Jugend mit einer Mission gegangen, hat da das ganze Bibelschulprogramm durchgemacht, Jüngerschaftskurse, war dann monatelang unterwegs in verschiedenen Missionsprogrammen überall in der Welt. Und ihre Mutter hat zu Hause gesagt, wenn du in der Mission bleibst, dann verbrenne ich zu Hause dein Diplom hier und dann verbrenne ich auch alle deine Sachen, wenn du in die Mission gehst. Davon will ich nichts wissen. Jenny hat gesagt, okay, dann musst du das machen, weil ich gehe für Jesus in die Mission. Und sie hat mehrere Jahre dafür gebetet, dass ihre Familie zum Glauben kommt. Und irgendwann, als sie in der Mission waren, hat sie finanzielle Schwierigkeiten bekommen, natürlich keine Unterstützung von zu Hause, und hat gebetet, Gott, bitte schenk mir Finanzen. macht, dass ich hier weitermachen kann. Ich brauche finanzielle Unterstützung. Und dann kriegt sie plötzlich von zu Hause die Nachricht, dass zu Hause ihre Eltern zum Glauben gekommen sind und kurze Zeit später ihr Bruder. Und dass ihre Eltern sie jetzt voll und ganz in der Mission unterstützen würden. Und so witzig, weil sie hat mir erzählt, mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, dass zu Hause meine Familie zum Glauben gekommen ist, habe ich mich hingesetzt und gebetet und gesagt, Gott, ich habe dich doch um Finanzen gebeten und nicht darum. Aber das sind die Wege, die Gott geht, oder? Da kommt eine Familie zum Glauben, was das viel wichtigere Anliegen ist, und dann ist die finanzielle Unterstützung auf einmal auch da. Und die Familie, seit ihre Eltern zum Glauben gekommen sind, ich finde es schade, dass ich sie vorher nicht kannte, aber die Reaktionen, das ist gegenüber von dem Wohnhaus der Eltern, und weil sie zum Glauben gekommen sind, nur als Reaktion darauf, auf Jesu Liebe, haben sie gesagt, wir sollen jetzt was machen, wir gucken, was hier gebraucht wird in unserer Stadt, was können wir tun? Und dann haben sie dieses Zentrum hier, gegenüber von ihrem Wohnhaus, das Grundstück war noch frei, das haben sie gekauft, haben dieses Zentrum aus eigenen Mitteln einfach dahingestellt, was jetzt ein Seminarzentrum ist für Missionare, für Jugend mit einer Mission, für Kids-Camps, die in diesem Gebäude übernachten. Und da finden regelmäßig Fortbildungen und Seminare von irgendwelchen Bibelschulen und Missionsprogrammen statt. Und weil es direkt gegenüber auch von dem Wohnhaus ist, die Eltern haben gesagt, wir machen das direkt hier, damit wir alle unsere Zeit, die wir nicht arbeiten, in die Pflege von diesem Gebäude und von diesem Zentrum stecken können. Da habe ich mir gedacht, oh, kenne ich jemand hier in Deutschland, der sowas macht, nur als Reaktion auf Jesu Liebe? Der sagt, okay, ich habe jetzt Jesus gefunden, jetzt muss ich was für ihn machen. Das ist Wertschätzung, oder? Für mich ist das Wertschätzung. Und ich habe diese Familie kennengelernt, ich kenne wenige Leute, die so brennend mit Jesus vorangehen und so kompromisslos auch. Und die einfach nur, ich sage es nochmal, als Reaktion auf die Liebe Jesu sowas machen. Und ich weiß, wir machen hier auch viel. Ich will niemandem ein schlechtes Gewissen einreden. Aber so eine Reaktion habe ich selten erlebt. Und das hat einiges gekostet. Also nicht nur Geld, meine ich jetzt. Das finde ich eine bemerkenswerte Geschichte. Was ich aber so schön finde bei der Sache, und das möchte ich, dass ihr das euch auch im Kopf behaltet, ist der dritte Punkt. Es gibt immer einen Lohn für deine Ehre. In deinem Leben mit Jesus gibt es einen Lohn für die Ehre. Den gibt es auf jeden Fall im Himmel, das kann ich dir versprechen. Alles, was du hier gibst, alles, was du hier in Wertschätzung Gott gibst, kriegst du im Himmel mit Zinsen und aufs Tausendfache zurück. Aber es wirkt sich auch schon auf dein Leben jetzt und hier aus, da bin ich mir auch sicher. Schlag mal 2. Johannes auf. Ganz klein, deswegen gibt es da keine Kapitelangabe. Ich muss es selber suchen, überblättert man leicht. Den 2. Johannesbrief, und zwar den Vers 8. Also ist nur ein Kapitel. 2. Johannesbrief, Vers 8. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Das heißt oft auch, lauft so oder lebt so, dass ihr den vollen Lohn empfangt. Okay? Und wenn ihr Gott die Ehre gebt und immer fragt Gott, was ehrt dich, was kann ich für dich tun, empfangt ihr den vollen Lohn. Hier ist vom Himmel die Rede, aber das kriegt ihr auch in eurem jetzigen Leben, denn es hat Auswirkungen auf euer jetziges Leben, das verspreche ich euch. Und damit komme ich auch direkt zu dem 4. und letzten Punkt. In deinem Leben mit Jesus gib deine Ehre an Gott, muss das heißen, gib deine Ehre an Gott und erspare dir Umwege im Leben. Es kostet nämlich immer Umwege, wenn du nicht so läufst, dass du den vollen Lohn empfängst. Du kannst auch anders laufen und läufst ein paar Umwege, du kriegst trotzdem Lohn, aber du läufst immer Umwege, wenn du nicht so läufst, dass du den vollen Lohn empfängst, wenn du nicht Gott die ganze Ehre gibst. Da habe ich 2 Bibelstellen zum Abschluss für euch, beide im Johannesevangelium. Einmal Johannes Kapitel 12, das möchte ich zuerst lesen. Und hier sehen wir auch mal, wie Jesus selber mit dem Thema Ehre umgeht. Jesus als Mensch auf der Erde. Johannes Kapitel 12, Vers 42 und danach möchte ich lesen Johannes 8, Vers 52. Also zuerst Kapitel 12, Vers 42. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Hier geht es um Jesus, also die Pharisäer. Viele glaubten an Jesus, aber sie bekannten es nicht, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Also ein klassisches Beispiel von Menschenfurcht. Ja? Hier geht jemand nicht den Weg, der den vollen Lohn verspricht. Der Glaube ist zwar da, aber es wird ein Umweg gemacht um die Menschen drumherum, weil die Menschen uns im Weg stehen, weil das Ansehen im Weg steht und die Angst vor der Konfrontation. Und das passiert uns auch in unserem Leben heute. Die Angst vor anderen Menschen, die Menschenfurcht, lässt uns oft einen Umweg machen. Ja? Und Johannes 8, Kapitel 52, hier geht es direkt um Jesus. Es richtet sich hier, die Juden richten sich an Jesus. 8, Vers 52, da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast, einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sprichst, wer mein Wort hält, das hat Jesus vorher gesagt, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist und die Propheten sind gestorben? Was machst du aus dir selbst? Wir merken natürlich sofort, die Juden haben es überhaupt nicht verstanden. Der nicht stirbt in Ewigkeit, auf die Ewigkeit bezogen, aufs ewige Leben. Und selbst Abraham und die Propheten sind gestorben. Jetzt kommt da einer, du wirst in Ewigkeit nicht sterben, wenn du mein Wort hältst. Was erlaubt er sich eigentlich? Wer bist du eigentlich? Fragen die Juden ihn. Und jetzt schaut mal, wie Jesus antwortet. Ich lese jetzt mal weiter. Vers 54. Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht. Ich aber kenne ihn. Was macht Jesus hier? Genau das, was ich da hingeschrieben habe. Wir können uns Vorbild nehmen an dem Menschen Jesu, als Jesus auf der Erde war. Er hat seine Ehre immer an den Vater gegeben, an Gott, ja, an Gott weitergegeben. Er hat gesagt, wenn ich mich selber ehre, ist es nichts, habe ich nichts davon. Aber ich gebe meine Ehre an den Vater. Dem Vater, der Gott, an den ihr angeblich glaubt, dem gebührt diese Ehre. Und wenn du das tust in deinem Leben, ersparst du dir immer Umwege. Das verspreche ich dir, wenn du immer die Ehre an Gott gibst. Man ist als Prediger da besonders herausgefordert. Man wird ja manchmal gelobt nach der Predigt irgendwie. Es war eine gute Predigt. Manchmal vielleicht sogar hast du gut gemacht. Ob ihr es glaubt oder nicht, das passiert manchmal. Und es ist sehr leicht, das so anzunehmen. Das geht natürlich runter wie Öl und man freut sich dann und denkt, ich habe eine gute Predigt gehalten heute. Und man steht in dieser Versuchung, aber ich habe mir das wirklich angewöhnt, jedes Mal, wenn das passiert, wirklich zu sagen, danke Gott, dass du gesprochen hast zu den Menschen und dir sei die Ehre dafür, dir sei wirklich die Wertschätzung dafür, dass du das gesegnet hast. Und mir hat mal jemand nach einer Predigt gesagt, nicht, das hast du gut gemacht, sondern ich glaube, da lag Segen drauf. Auf dieser Predigt lag Segen drauf. Das fand ich sehr schön, weil das ist genau das, was es ist. Und wir geben Gott die Ehre dafür. Und wenn du solche Ehre an Gott weitergibst, bist du immer auf einem direkteren Weg unterwegs. Das verspreche ich dir. Ich gebe dir nochmal alle vier Punkte so als Übersicht zum Schluss der Predigt. Kalle, ich habe heute gar nichts gegen Bayern gesagt in der Predigt. Habe ich ganz vergessen. Ich lasse auch nach. Naja. Hier nochmal die vier Punkte für euch. In deinem Leben mit Jesus solltest du immer fragen, Herr, was ehrt dich am meisten? Das war meine Überschrift in meinem Missionseinsatz und ist es jetzt immer noch. Solltest du so leben, dass Gottes Ehre in deinem Leben sichtbar wird? Wenn du weißt, was ihn am meisten ehrt, leb es. Es gibt einen Lohn dafür, wenn du Gott ehrst mit deinem Leben und gib deine Ehre an Gott, was du als Ehre empfängst. Danke ihm dafür und du wirst ohne Umwege in deinem Leben auskommen, weil du automatisch immer auf dem wichtigen Weg bist, wenn du so lebst, dass es Gott am meisten ehrt. Ich hoffe, ihr könnt davon was mitnehmen und merkt euch die Sache mit der Ehre und was Ehre bedeutet. Und ich glaube, Viktor ist schon gegangen, der musste pünktlich los und wir machen heute nicht pünktlich Schluss. Deswegen mache ich jetzt den Abschluss auch vom Gottesdienst. Lasst uns einmal noch gemeinsam aufstehen. Lasst mich mit euch beten. Lasst uns auch da Gott die Ehre geben. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort und ich danke dir, dass du uns manche Dinge in Momenten unseres Lebens auf einmal so klar erscheinen lässt. Ich danke dir für dieses Wort, was du mir gegeben hast an dem einen Morgen, als mir deutlich wurde, dass es nicht um mich geht, sondern dass unser Leben eigentlich dazu dient, in jedem Moment zu fragen, was dich am meisten ehrt, Herr Jesus. Und ich wünsche mir so sehr, dass das jeder von heute Morgen, dass das jeder mit nach Hause nimmt. Immer zu fragen, Gott, was ehrt dich gerade am meisten? Und du wirst uns eine Antwort geben. Und ich danke dir, dass wir so viel zum Thema Ehre Gottes in deinem Wort stehen haben. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass Jesus es vorgelebt hat, was es heißt, dir die Ehre zu geben und was es heißt, demütig zu sein. Und ja, Jesus, ich wünsche das jedem hier und ich wünsche ganz besonders den Menschen heute Morgen, die damit noch nichts anfangen können, weil die überhaupt nicht wissen, von welchem Gott und von welchem Geschenk wir hier sprechen, dass du diese Herzen jetzt öffnest und dass du Gespräche schenkst gleich, dass du diese Menschen nachfragen lässt gleich nach dem Gottesdienst, was es damit auf sich hat. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der es so gut mit uns meint, nicht einfach irgendein König, der verehrt werden möchte, sondern ein liebender Vater, der uns auch wertschätzt und der uns gerne einen Lohn dafür auch geben möchte. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir diese Zusage haben und dass wir wissen, nichts lohnt sich so sehr, wie so zu leben, dass es dich ehrt, Herr Jesus. Und das wünsche ich jedem heute Morgen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du zu uns heute Morgen gesprochen hast. Und ich bitte dich um deinen reichen Segen. Amen.